Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Für die Aussprache in diesen Themenbereichen ist eine Dauer von 60 Minuten vorgesehen. Ich bitte, die Plätze zügig einzunehmen und diejenigen, die den Saal verlassen, dies auch zügig ohne Gespräche zu tun, dass wir starten können. Für die Bundesregierung hat nun das Wort Frau Bundesministerin Karin Prien.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages! Es ist mir eine große Freude, heute zum ersten Mal an diesem Pult zu stehen und Ihnen als Ministerin ein Ressort mit neuem Zuschnitt vorstellen zu dürfen. Mein Ministerium hat die Aufgabe, mit den Bereichen Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Antworten auf große Fragen finden zu müssen. Und zwar sehr konkret. Wie gelingt es uns, die Chancen möglichst aller Kinder und Jugendlichen auf eine gute Zukunft und auf zu sozialen Aufstieg zu schaffen? Diese Bundesregierung versteht dieses Ressort als ein Ermöglichungsministerium. Bildungs- und Familienpolitik soll Menschen ermöglichen, ihren eigenen Weg und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu gehen. Das beginnt beim Elternwerden, führt über den Start ins Leben hin zu Bildung und Entwicklung der Persönlichkeit, immer auch als Teil von Familie und Gesellschaft. Und es ermöglicht auch Generationengerechtigkeit. Seniorinnen und Senioren in unserem Land bringen ein enormes Potenzial mit. Wir bleiben unter unseren Möglichkeiten und unter ihren Möglichkeiten, wenn wir sie nur als Kostenfaktor für Gesundheit und Pflege sehen. Seien wir froh, dass wir sie haben, holen wir sie in unsere Mitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der neue Zuschnitt des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist mehr als nur eine strukturelle Veränderung. Dieser Zuschnitt ermöglicht einen echten Aufbruch für die Bildung in Deutschland. Ein Aufbruch, weil die Bildung von Anfang an entlang der Bildungsbiografie gedacht und Bildungs- und Familienpolitik aus einem Guss gemacht werden kann. Diese klare inhaltliche Stärkung war uns in den Koalitionsverhandlungen wichtig, und ich danke Bundeskanzler Friedrich Merz und unseren Partnern in CSU und SPD sehr, dass dieser Ressortzuschnitt möglich geworden ist. Wir denken künftig ganzheitlich, beginnend mit der frühkindlichen Bildung in Familie und Kita. Wir denken über die allgemeinbildenden Schulen und die außerschulische Bildung bis zur beruflichen Bildung und dem lebenslangen Lernen. Wir nehmen die Übergänge ganz besonders in den Blick, und wir verstehen berufliche und akademische Bildung als gleichwertig. In Deutschland, meine Damen und Herren, leben 22 Millionen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Sie verdienen gute Bildung. Sie verdienen wirksamen Schutz, echte Teilhabe, um mündige Bürger und Demokraten zu werden. Kinder und Jugendliche und ihre Familien brauchen eine starke Stimme, um in unserer älter werdenden Gesellschaft für ihre Rechte und Interessen einzutreten. Und wir werben dafür, dass wir in den kommenden Jahren eine neue Debatte in unserer Gesellschaft über Fragen der Generationengerechtigkeit führen. In einer sich verändernden Welt, geprägt auch vom demografischen Wandel, von multiplen Krisen und Konflikten, müssen wir das Miteinander der Generationen neu austarieren. Worum geht es konkret in den nächsten 4 Jahren? Ich möchte in den entscheidenden Phasen des Lebens gute Rahmenbedingungen ermöglichen, damit Menschen sich entwickeln können. Kinder und Jugendliche, die besonders schutzbedürftig sind, aber auch zugleich voller Neugier, voller Talente und die ihre Potenziale und ihre Chancen entdecken und nutzen wollen. Ich möchte, dass Menschen ihr Familienleben und ihr Berufsleben gestalten und vereinbaren können. Frauen und Männer mit großem Erfahrungswissen und viel Lebensklugheit in unserer Mitte sollen bleiben und bleiben wollen. Diese Ausrichtung macht unser Haus zu einem besonderen Ministerium, Generationen verbindend und den Zusammenhalt im Blick. Zusammen mit Ihnen, sehr geehrte Abgeordnete, möchte ich Gesetze, Maßnahmen und Investitionen auf den Weg bringen für eine Stärkung von Eltern, für eine gelingende frühkindliche Bildung, für eine gute schulische und außerschulische Bildung, die fördert und fordert, für unsere Kinder und Jugendlichen, die ihr Leben selbstbestimmt und voller Zuversicht gestalten können, für die Familien, die unsere Gesellschaft tragen, für Frauen, weil Gleichberechtigung und Gleichstellung selbstverständlich sein sollten, und für Senioren in diesem Land, die inmitten unserer Gesellschaft leben, ein aktiver und wertgeschätzter Teil unserer Bürgergesellschaft sein sollen. Dabei will ich fördern, was uns verbindet, nicht das Trennende in den Mittelpunkt stellen. Denn ich erlebe, es gibt mehr Dinge, die die Menschen verbindet, als Dinge, die uns spalten. Eine lebendige Demokratie braucht lebendige Debatten, fair, sachorientiert und tatsachenorientiert. Wir wollen keinen Debatten ausweichen. Lassen Sie uns Kontroversen stärker als bisher uns auch zutrauen. Lassen Sie wieder mehr miteinander sprechen, und zwar über die politischen Lager und auch über Blasen hinweg. Demokratie funktioniert nur, wenn Demokraten das Gespräch suchen, auch um das Verbindende zu finden. Aber ich sage auch sehr deutlich, das wird nur dann funktionieren, wenn wir jeder Form von Antisemitismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus den Kampf ansagen. Das gilt ebenso für jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von Fremdenhass, Frauenverachtung und Diskriminierung von Minderheiten. Und das, meine Damen und Herren, in aller Konsequenz. Unser Land lebt davon, dass Menschen mehr erreichen wollen in Arbeit, dass sie erfinden wollen, denken wollen, Mut haben und gestalten. Es geht darum, Chancen zu nutzen. Diese Bundesregierung wird das Aufstiegsversprechen wieder stark machen, dass unser Land nach dem Schrecken des Krieges und der NS-Gewaltherrschaft zur drittgrößten Volkswirtschaft in einem freien und geeinten Europa gemacht hat. Und auch heute, meine Damen und Herren, ist übrigens Bildung der entscheidende ökonomische Faktor für das Potenzialwachstum in unserem Land. Ich möchte, dass wir einen gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens finden, einen Konsens, der lautet, Bildung ist der zentrale Schlüssel zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Aufstieg. Sie ist das Fundament für Wachstum, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Unternehmerinnen und Arbeitgeber, für unsere wirtschaftliche und demokratische Entwicklung, meine Damen und Herren. Dabei sind Leistung und Leistungsbereitschaft eben kein Gegensatz zu Chancengerechtigkeit und Wohlbefinden. Meine Damen und Herren, ich will einen weiteren Aspekt aufgreifen. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, in unseren politischen Debatten den Föderalismus nicht immer wieder zu einem Hindernis zu machen. Der kooperative Föderalismus ist eine Chance und nicht Bremse. Ich lade deshalb sehr bewusst Länder und Kommunen ein, und zwar besonders in Fragen der Bildungs- und Familienpolitik, zu einem neuen Miteinander zu kommen. Ich will dafür sorgen, dass Bund und Länder und Kommunen evidenzbasiert besser unterstützt werden im Respekt vor den verfassungsmäßigen Zuständigkeiten. Zum Beispiel ganz konkret durch die Etablierung einer frühen Sprachdiagnostik und Förderung, durch die Weiterentwicklung des Startchancenprogramms und eine schnelle Umsetzung des Digitalpaktes, aber auch des Ganztags in der Grundschule. Und ich wünsche mir eine Bildungsforschung, die in den Klassenzimmern auch tatsächlich ankommt, meine Damen und Herren. Die Bürgerinnen und Bürger haben kein Verständnis für Kompetenzgerangel. Wir alle, die verschiedenen politischen Ebenen, müssen uns daran messen lassen, ob Investitionen, Maßnahmen, Programme in guten Kitas und Grundschulen bei unseren Kindern und Jugendlichen tatsächlich auch ankommen und ob auch die Qualität wirklich stimmt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss einen letzten Gedanken äußern. Wir schauen auf viele positive gesellschaftliche Entwicklungen in unserem Land. Und doch müssen wir zugleich sehr aufmerksam darauf achten, dass wir auf dem Weg in die Zukunft niemanden zurücklassen, niemanden verlieren. Es ist mein Ziel als Bildungs- und Familienministerin, die gesellschaftspolitischen Veränderungen mit dem richtigen Maß und dem richtigen Tempo voranzubringen, bei dem die gesamte Gesellschaft auch mithalten kann. Dabei ist es essentiell Vertrauen. Das gilt weit über die Bildungs- und Familienpolitik hinaus. Vertrauen ist die entscheidende Währung in der Politik. Und um dem gerecht zu werden, muss es uns gelingen, Staat und Verwaltung zu reformieren. Nicht alle Menschen erleben Veränderungen als Chance. Manche erleben sie gar als Zumutung, als Verunsicherung, als gefühlten Kontrollverlust. Das gilt für Arm und Reich, für Stadt und Land, für Ost und West. Wir, meine Damen und Herren, machen Politik für alle Menschen in Deutschland. Und das ist kein Versprechen, sondern das ist schlicht und ergreifend unser Auftrag. Denn nur so stärken wir Zusammenhalt, den unser Land jetzt braucht. Nur so stärken wir Sicherheit, Verlässlichkeit und Wohlstand, die Fundamente für unsere Demokratie. Ich bin bereit, mit Ihnen gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem Hohen Haus. Jetzt ist die Zeit, Zukunft zu gestalten, und zwar voller Zuversicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion hat nun das Wort der Abgeordnete Martin Reichert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, Frau Ministerin! Dass die Union nur noch ein programmatisch aufgeweichter Kanzlerwahlverein ist, ist spätestens seit der Aufgabe zahlloser Wahlversprechen im Bereich der Zuwanderungsbegrenzung, der Energiepolitik und der Schuldenbremse klar. Der Bruch dieser Wahlversprechen ist aber nur das augenfällige Zeichen des Verrats der Union an ihren Wählern. Ein weiteres Beispiel sind Sie, Frau Ministerin. Sie stehen allgemein wie auch bildungs- und familienpolitisch für nichts, was eine konservative Politik ausmachen müsste. Strategisch raten Sie Ihrer Partei allen Ernstes zur Zusammenarbeit mit den Rechtsnachfolgern der SED-Diktatur, jenen politischen Kräften also, die sich nie glaubwürdig für die Folterkeller der Stasi und die in den Todesstreifen der innerdeutschen Grenze zerfetzten Kinder, Frauen und Männer entschuldigt haben. Eine Schande ist das. Und deren Parteivorsitzende Reichineck unlängst zur erneuten Errichtung einer neuerlichen sozialistischen Zwangsherrschaft aufgerufen hat. Ein Skandal. Sie, Frau Prien, sind der verlängerte Arm sozialistischer Umstürzler auf der Regierungsbank und deshalb eine Fehlbesetzung, meine Damen und Herren. Politisch stehen Sie für die Fortsetzung sämtlicher Fehler und ideologischen Irrwege der Ampelkoalition. Das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das den jährlichen Geschlechterwechsel ermöglicht, wollen Sie nicht mehr, wie versprochen, abschaffen, sondern evaluieren. Irrsinn aber bleibt Irrsinn, egal wie lange er denn evaluiert wird, meine Damen und Herren. Die demografische Katastrophe taucht in Ihrem Koalitionsvertrag nicht ein einziges Mal auf. Dabei leidet Deutschland durch Jahrzehnte familienfeindlicher Politik an einer viel zu geringen Kinderzahl und verliert jährlich durch Sterbeüberhänge mehrere hunderttausend Einheimische, Tendenz steigend. Kinderfreundlichkeit und Mut zur Familie sind für Sie nicht erkennbar erstrebenswert. In Ihrem Koalitionsvertrag werden Kinder überall abgewertet. Zum Betreuungsproblem, zum Armutsrisiko, zum Gleichstellungshindernis und so weiter und so weiter. Dementsprechend gibt es auch keine glaubwürdige Wende zur Kinderfreundlichkeit. Im Gegenteil, der Koalitionsvertrag möchte die erkennbar unbeliebten Kinder durch Abtreibungspraxen und kostenlose Verhütungsmittel nach Möglichkeit weiter dezimieren und die Familie aus Vater, Mutter und Kindern marginalisieren. Aber das ist mit uns nicht zu machen. Vermutlich auch in Erkenntnis, dass die von Ihnen umgesetzte menschenfeindliche linke Ideologie im Volk keine Mehrheiten findet, setzen Sie politisch auf die Methoden Ihrer diktatorischen Freunde von den SED-Nachfolgern. Oppositionelle verbieten wollen, diffamieren, mundtot machen, Meinungsfreiheit einschränken und linksextreme Gruppen als fünfte Kolonne zur Unterstützung der Oppositionsbekämpfung finanziell fördern. Kurz gesagt, Antidemokratie in Reinkultur, meine Damen und Herren. Was Deutschland bräuchte, wäre die Förderung von Familien und Kindern. Was Sie den Menschen in Deutschland sagen müssten, ist, dass es ohne Familien mit Kindern für unser Vaterland und dessen soziale Errungenschaften keine Zukunft gibt. Ihre Politik aber sieht Kinder ausschließlich als Problem, das im Zweifel abgetrieben und verhütet werden muss. Das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Frau Prien, dass Sie in Zukunft vielleicht doch noch eine Wende zum Guten für sich selbst und unsere Familien hinbekommen werden. Wir stehen für jede Form vernünftiger Familienpolitik zur Verfügung. Bisher haben Sie in dieser Hinsicht nichts geliefert. Vielen Dank.
Herr Reichert, ich rüge Sie für den Ausdruck diktatorische Freunde, und Sie haben damit auf die Linksfraktion gezeigt, das ist unparlamentarisch, dafür rüge ich Sie. Das Wort für Bündnis 90, nein, das Wort für die SPD hat nun der Abgeordnete, Frau Abgeordnete Dagmar Schmidt. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ministerin Prien, ich möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Ministerinnenamt gratulieren. Und ich freue mich darauf, dass ich neben meinen Verantwortungsbereichen Arbeit, Soziales und Gesundheit jetzt auch Bildung und Familie mit dazu zählen kann. Und nicht deswegen, damit die Sammlung meiner Sozialgesetzbücher vervollständigt wird, sondern weil es ein zentrales Ziel meiner Fraktion ist, in dieser Koalition den Menschen und vor allem den Familien das Leben leichter zu machen. Und davon sind viele Bereiche gemeinsam betroffen. Dafür müssen viele Schnittstellen in den Blick genommen werden, wenn wir eine große Sozialstaatsreform im Sinne der Bürgerinnen und Bürger angehen wollen, im Sinne von Transparenz, von Einfachheit und von Funktionalität. Das Leben in Deutschland ist schon so kompliziert genug, wenn es um die Organisation des Alltags geht. Schule und Kita, Arzttermine, Kindergeburtstage, Freizeit, Fußball, Handball, Flöten- und Tuba-Unterricht. Das alles kommt oftmals zu den eigenen Hobbys, zur Hilfe für Freunde, zur Unterstützung von Verwandten hinzu. Und das alles muss dann auch noch mit der Erwerbsarbeit in Einklang gebracht werden. Wenn dann noch etwas Unerwartetes dazukommt, ein krankes Kind, pflegebedürftige Eltern, Arbeitslosigkeit, dann kommen viele Familien an ihre Grenzen oder darüber hinaus. Und genau deswegen muss es einfacher werden. Es muss einfacher werden, den Alltag zu organisieren.
Familien. Entschuldigung, Herr Brandner, Ihren Nachhilfeunterricht können Sie bitte draußen machen, aber nicht, wenn vorne hier eine Rednerin. Das stört wirklich. Ja, das stört, ehrlich. Wenn nicht, können Sie das da hinten machen. Bitte sehr.
Familien müssen die Sicherheit haben, einfach Unterstützung zu erhalten, wenn man sie braucht. Wir haben in Deutschland über 150 verschiedene Leistungen für Familien. Aber wer kennt sie alle? Und selbst wenn man sie kennt, ist es oft kompliziert, sie zu beantragen. Das wollen wir in dieser Koalition angehen. Wir hatten uns in der Ampel mit einer Kindergrundsicherung viel vorgenommen. Aber leider haben wir das nicht ins Ziel gebracht. Aber die Ziele, die bleiben richtig. Und deswegen haben wir vieles auch gemeinsam im neuen Koalitionsvertrag beschlossen. Im Rahmen der Sozialstaatsreformkommission werden wir die Schnittstellen in den Blick nehmen, um Leistungen aus einer Hand zu ermöglichen, sie digital zugänglich machen und wo immer möglich Leistungen automatisieren. Wir wollen Familien aktiv auf Leistungen aufmerksam machen und Kindern und Jugendlichen mittels einer App und Karte die Teilhabe erleichtern. Wir bekämpfen Kinderarmut mit einem höheren Teilhabebetrag und dem Einstieg in ein kostenloses Mittagessen. Wir verbessern die Lage Alleinerziehender und gleichen die Höhe des Kindergeldes der des Kinderfreibetrages an. Genau deswegen, weil nicht zu verstehen ist, warum Bundestagsabgeordnete für ihre Kinder mehr bekommen als die Altenpflegerin oder der Lkw-Fahrer. Andersrum ist es richtig, und da wollen wir uns auf den Weg machen. Aber unsere sozialdemokratische Idee für eine Kindergrundsicherung war immer mehr. Nicht nur Leistungen, sondern auch Strukturen für echte Chancengleichheit. Der Philosoph John Rawls hat den sogenannten Schleier des Nichtwissens zu einem wichtigen Teil seiner Gerechtigkeitstheorie gemacht. Mit meinen Worten beschrieben, geht es ihm darum, festzustellen, auf was sich Menschen als gerecht einigen, wenn sie nicht wissen, welche Identität sie zukünftig haben werden, welches Geschlecht, welche Herkunft, welchen Wohlstand, welche Fähigkeiten oder Präferenzen. Politisch übersetzt geht es um die Empathie, sich in andere Lebensrealitäten und Biografien als die eigene auch hineinversetzen zu können und in der Verantwortung für alle gleiche und gerechte Chancen und Möglichkeiten für ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. Und das ist mehr als für alle das Gleiche vorzuhalten. Es geht darum, Nachteile auszugleichen und Besonderheiten gerecht zu werden. Und das machen wir und fangen bei den Kleinsten an, indem wir Förderbedarfe früh erkennen und Förderung anbieten, indem wir die frühen Hilfen sowie die Startchancenprogramme für Kita und Schule ausbauen, für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die nicht auf der Sonnenseite groß werden, und indem wir die Kinder- und Jugendhilfe inklusiver machen. Familien den Alltag zu erleichtern, Sicherheit zu geben, dass der Sozialstaat einfach hilft, wenn Hilfe gebraucht wird, für mehr Chancengleichheit sorgen und Kindern und Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zu geben. Das wird ein wesentlicher Beitrag der SPD in dieser Regierung sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Abgeordnete Dennis Luh das Wort, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Frau Ministerin Prien, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Amt und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit im Gesellschaftsministerium. Wir haben ein Bildungssystem, das in der Krise steckt. Wir haben Familien an der Belastungsgrenze, weil keine verlässliche Betreuung da ist. Wir befinden uns in einem Pflegenotstand. Immer mehr Frauen und queere Menschen sind von Gewalt betroffen. Bei vielen jungen Menschen sinkt die Lebenszufriedenheit. Und wir haben eine Demokratie, an der FaschistInnen rütteln. Und das ist nur ein Teil von den Menschen und Aufgaben, für die Sie nun Verantwortung tragen. Aber zu Ihrem Glück mangelt es Ihnen nun nicht mehr an Geld. Dank uns und unserer Stimmen. Und für die Menschen in diesem Land kann ich mir nur wünschen, dass sie die Chance der Sondervermögen nutzen werden. Und unsere Erwartungen sind da ganz klar. Es hängt jetzt von Ihrem und vom Willen des Kabinetts ab, in unserem Bereich die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Für alle Familien in diesem Land, für frisch gewordenen Eltern, für einsame Menschen, für junge Menschen in der Verbandsarbeit und für unsere SeniorInnen. Kein Geld ist kein Argument mehr. Laut Koalitionsvertrag wollen Sie an viele unserer Projekte und Vorhaben anschließen. Und auch die Zivilgesellschaft wartet auf Gesetze wie die inklusive Kinder- und Jugendhilfe, das Demokratiefördergesetz, eine einheitliche Pflegeassistenzausbildung, aber auch die Umsetzung des Digitalpakts 2.0. Da haben wir in der letzten Legislaturperiode vorgearbeitet. Das muss nun kommen, und da haben Sie uns auch an Ihrer Seite. Allerdings hat der Koalitionsvertrag auch einige erhebliche Lücken, vor allem in der Gleichstellungspolitik. Sie vergessen die Frauen in diesem Land. Und dabei könnte die Bedrohung von Frauen und Minderheiten aktuell nicht drängender sein. Jeden Tag findet in Deutschland ein Femizid statt, und die Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen ist katastrophal. In der letzten Wahlperiode haben wir das so wichtige Gewalthilfegesetz gemeinsam beschlossen. Gemeinsam haben wir Grüne mit Ihnen über Parteigrenzen hinweg, mit Ihnen von Union und auch von SPD Verantwortung übernommen. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam fortführen. Wir erwarten als Grüne, dass Sie die körperliche Gesundheit und die Selbstbestimmung von Frauen nicht länger im Weg stehen. Die Versorgungslage muss schnell verbessert werden. Und das geht nicht, solange Schwangerschaftsabbrüche, solange der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch stehen. Schwangerschaftsabbrüche müssen endlich entkriminalisiert werden. Hier werden wir nicht nachlassen. Sehr geehrte Frau Ministerin, Ihr Ministerium berührt den Alltag aller Menschen in diesem Land. Deshalb sind die Erwartungen hoch. Machen Sie was drauf. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Für die Linke hat die Abgeordnete Maren Kaminski das Wort zu ihrer ersten Rede.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne. Bildung hat in dieser Koalition nicht den Stellenwert, den sie eigentlich dringend braucht. Statt einer mutigen Wende für Bildungsgerechtigkeit geht es weiter wie immer. Die Eingliederung des Bildungsbereichs in ein ohnehin überfrachtetes Ministerium ist kein Aufbruch, das ist für uns ein Armutszeugnis. Denn schon jetzt ist absehbar, in den Haushaltsverhandlungen werden nur noch Abwehrkämpfe geführt. Frau Ministerin, bei all Ihren Ankündigungen haben Sie schlichtweg die Preisschilder vergessen. Ihr Bekenntnis zum Bildungsföderalismus bedeutet Stillstand statt Veränderung. Eine neue Bund-Länder-Kommission wird nicht weiterhelfen. Die maroden Schulgebäude lassen sich mit Kommissionen nicht sanieren. Wir fordern endlich den Mut, um das elende Kooperationsverbot endlich abzuschaffen. Bildung gehört als Gemeinschaftsaufgabe in unser Grundgesetz. Und die Sache mit der Zweidrittelmehrheit haben wir vor einigen Tagen doch schon erfolgreich miteinander geübt. Meine Gewerkschaft, die GEW, fordert aus dem nun beschlossenen Sondervermögen für Investitionen 130 Milliarden Euro, um den Investitionsstau an Schulen und Kitas abzubauen. Dem schließen wir uns uneingeschränkt an. Die Schuldenbremse wird weiter von Ihnen dogmatisch verteidigt. Aus unserer Sicht gehört sie endlich abgeschafft. Sie sprechen von Generationengerechtigkeit. Tatsächlich nehmen Sie jungen Menschen ihr Recht auf gute Bildung. Investitionen alleine reichen nicht aus. Wir brauchen eine zukunftsfeste Bildungsfinanzierung. Wir brauchen eine Steuerpolitik, die den unverschämten Reichtum der wenigen zur Verantwortung zieht. Beenden wir endlich den verfassungswidrigen Zustand und führen die Vermögensteuer wieder ein. Bildung ist ein Menschenrecht, keine Ware und auch kein Privileg. Es ist unerträglich, dass der Bildungserfolg in diesem Land von Einkommen der Eltern abhängt. Noch nicht einmal ein kostenloses Schulmittagessen wollen Sie finanzieren. Wir erleben Selektion im Schulsystem, einen massiven Personalmangel und einen Bildungsalltag, der von Leistungsdruck geprägt ist. Dabei muss Schule zu einem Ort werden, an dem junge Menschen angstfrei lernen und sich entfalten können. Bildung darf nicht krank machen. Die erschreckend hohe Zahl an SchulabbrecherInnen liegt am System, nicht an jungen Menschen, die an diesem System zerbrechen. Und es geht um mehr als das. Gute Bildung für alle ist eine Voraussetzung für eine wehrhafte Demokratie. Frau Prien, am Ende möchte ich Ihnen noch sagen, ich freue mich, dass Sie die Bildungswissenschaften noch mal hier erwähnt haben und dass sie endlich Einzug finden sollen in die Klassenzimmer. Damit dürfen wir aber jetzt nicht erst anfangen, denn die Bildungswissenschaften sagen die Erkenntnisse schon seit Jahren, was passieren muss, um unsere Schulen gut zu verändern, damit sie ein Ort der Willkommens sind, in dem sich alle Kinder und Jugendliche wohlfühlen. Herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU hat nun Frau Abgeordnete Dr. Anja Weisgerber das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Basis für einen erfolgreichen Lebensweg ist eine behütete Kindheit mit guter Bildung von der Kita bis zur Ausbildung oder dem Studium. Es ist Aufgabe des Staates, dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und Familien damit zu stärken. Was wir jetzt brauchen, und da spreche ich auch als Mutter von zwei Kindern, ist eine echte Willkommenskultur für Kinder. Und genau dafür setzen wir uns ein. Wir als Union sind die Partei der Familien, weil Investitionen in unsere Kinder auch Investitionen in unsere Zukunft sind. Deshalb wollen wir Familien gezielt und unbürokratisch unterstützen, indem wir zum Beispiel die Auszahlung von Leistungen für Familien bürgerfreundlicher und die Verfahren digitaler machen. Aber wir setzen in der Bildungs- und Familienpolitik eben nicht auf die Ausweitung von Transferleistungen mit der Gießkanne, für die man dann auch noch neue Behörden schaffen muss. Für uns gilt, alle Kinder sollen unabhängig vom Geldbeutel und unabhängig vom Bildungshintergrund ihrer Eltern gerechte Chancen in unserer Gesellschaft erhalten. Denn Kinderarmut ist Bildungsarmut. Wir wissen, dass besonders Kinder in bildungsfernen Schichten benachteiligt sind. Deshalb ist es unsere Prämisse, Erwerbsanreize für Eltern zu stärken. Das wiederum gelingt aber nur, wenn wir Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ausbauen, und zwar umfassend, bedarfsgerecht und flächendeckend. Dazu gehört auch die Nachmittagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter, die wir flächendeckend ausbauen wollen. Da spreche ich auch aus Erfahrung als Mutter. Aber wir werden die Kommunen dabei auch finanziell unterstützen müssen. Deshalb verlängern wir das laufende Investitionsprogramm um 2 Jahre und erhöhen die Investitionsmittel für den Ganztag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Außerdem legen wir die Förderung für Sprachkitas neu auf. Auch dafür haben wir immer gekämpft. Ich möchte meine Kollegin Dorothee Bär hier erwähnen. Und da werden wir nicht locker lassen. Die duale Berufsausbildung ist ein Aushängeschild, auf das wir wirklich stolz sein können und um das uns viele Länder in Europa wirklich beneiden. Denn sie garantiert die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis. Damit wir die Qualität der dualen Ausbildung behalten, investieren wir in die Sanierung und die Substanzerhaltung von berufsbildenden Schulen, statten sie modern aus und fördern überbetriebliche Bildungsstätten. Den Pakt für berufliche Schulen entwickeln wir weiter. Denn nicht nur das Abitur führt zum Erfolg, auch die duale Ausbildung ist ein Weg in die Zukunft. Dass der Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen von der Kita über die Schule bis hin zur Ausbildung in dem Rahmen, in dem der Bund zuständig ist, nun innerhalb eines Ministeriums geregelt wird, ist eine Riesenchance. So können wir unser Bildungssystem und damit unsere gesamte Gesellschaft wirklich wieder nach vorne bringen. Mit Karin Prien liegt diese Verantwortung in der Hand einer der profiliertesten Bildungspolitikerinnen in unserem Land. Deshalb bin ich absolut zuversichtlich, dass dies uns gelingen wird, dass wir die Bildungspolitik auch wieder nach vorne bringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Als zweifache Mutter möchte ich auch die Herausforderung Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Gleichstellung benennen. Wir müssen diese Herausforderung angehen, und das ist wirklich ein dickes Brett, und da müssen alle mithelfen. Eine echte Gleichstellung der Geschlechter werden wir übrigens nie erreichen, solange Männer in unserem Land ganz legal Frauen kaufen können wie eine Ware. Deshalb brauchen wir einen Paradigmenwechsel beim Prostituiertenschutzgesetz. Die Evaluation muss zügig kommen, und wir müssen auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Die jüngsten Zahlen zum Thema Gewalt gegen Frauen sprechen traurigerweise für sich. Deshalb werden wir auch dafür sorgen, dass das Gewalthilfegesetz zügig umgesetzt wird. In diesen und anderen Politikfeldern wird der Politikwechsel jetzt kommen. Denn die Menschen erwarten diesen Politikwechsel. Wir müssen liefern. Nur das schafft wieder Vertrauen. Auch in der Kulturpolitik wollen wir liefern. Bildung, Kultur und Kunst, das ist der Kitt der Gesellschaft und bringt auch die Menschen zusammen. Kultur ist das Fundament unserer Freiheit, und deshalb muss Schluss sein mit staatlich gefördertem Judenhass in unserem Land, und dem neuen Kulturstaatsminister Wolfram Wallmer wird das gelingen. Ich habe keinen Zweifel, dass künftig keine Steuergelder mehr in Antisemitismus fließen werden. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat nun Abgeordneter Sebastian Mack das Wort zu seiner ersten Rede.
Verehrte Präsidentin, Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft, und Kinder sind unsere Zukunft. Daran, wie ein Volk mit seinen Familien und Kindern umgeht, kann man erkennen, wie zukunftsfähig es ist. Ich möchte deshalb zu Beginn eine kleine Bestandsaufnahme machen. Das ist auch geboten, weil heute der internationale Tag der Familie ist. Die Anzahl der Eheschließungen je 1.000 Einwohner ist seit 2000 von 5,1 auf 4,2 pro Jahr gesunken. Das sind ungefähr 20% weniger. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der regulären Inobhutnahmen, also ohne Inobhutnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, um sage und schreibe 60% gestiegen. Die laufenden Erziehungshilfen nach SGB VIII haben alleine seit 2008 um 50% zugenommen. Es sieht also schlecht aus für unsere Familien und Kinder und damit für das Fundament und die Zukunft unserer Gesellschaft. Dazu passt auch, dass Deutschland gerade im UNICEF-Kindeswohl-Ranking von Platz 14 auf Platz 25 geradezu abgeschmiert ist. Es ist höchste Zeit, gegenzusteuern. Wer im Koalitionsvertrag allerdings nach geeigneten Maßnahmen sucht, wird enttäuscht. Dieser verliert sich im Klein-Klein woker Schlagworte und definiert noch nicht einmal, was eine Familie überhaupt ist. Was wir wirklich brauchen, sind Rahmenbedingungen, in denen sich starke und stabile Familien entwickeln können. Ich mache da mal ein paar konstruktive Vorschläge. Wir sollten sofort aufhören, unsere Jugendlichen während der schwierigsten Phase ihres Lebens in der Pubertät gezielt in ihrer Geschlechteridentität zu verwirren. Also Schluss mit der Genderideologie. Unsere Kleinkinder sollten ihren Körper wie früher im eigenen Tempo kennenlernen dürfen, statt durch Frühsexualisierung dazu genötigt zu werden. Gender Mainstreaming und Frühsexualisierung sind übrigens wesentlich auf den inzwischen als pädophil überführten Professor Helmut Kentler zurückzuführen. Ein Irrsinn daran jetzt noch festzuhalten. Wir sollten auch aufhören, Frauen und Männern zu suggerieren, sie seien nur etwas wert, wenn sie Karriere machen und Geld verdienen. Kindererziehung ist die wichtigste und wertvollste Tätigkeit in unserer Gesellschaft. Wir brauchen echte Wahlfreiheit zwischen Fremd- und Selbstbetreuung statt der einseitigen und teuren Förderung von Betreuungseinrichtungen. Vor allem brauchen wir wieder mehr Anerkennung für Familien durch Politik und Gesellschaft statt der Fokussierung auf lautstarke Interessengruppen. Wenn wir das umsetzen, dann werden in Deutschland auch wieder mehr Kinder geboren. Denn eines muss man ganz deutlich benennen: Die einzig wirklich existenzielle Bedrohung für unser Volk ist die demografische Katastrophe. Die Auswirkungen sind bereits heute durch die Schieflage der Sozialsysteme, zunehmende Altersarmut und den Fachkräftemangel deutlich zu spüren. Trotzdem wird dieses Thema totgeschwiegen oder als demografischer Wandel verharmlost. Es ist auch nicht verwunderlich, schließlich haben die Regierungen der letzten 50 Jahre auf diesem Feld kläglich versagt. Wir von der AfD werden die demografische Katastrophe zum Thema machen, und wir werden vor allem aufzeigen, wie wir sie abwenden können. Wir haben also spannende Jahre vor uns. Ich freue mich auf viele kontroverse und hoffentlich konstruktive Debatten.
Für die SPD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Felix Döring das Wort.
Frau Präsidentin, Frau Ministerin, herzlichen Glückwunsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wann waren Sie das erste Mal in Ihrem Leben am Meer? Waren Sie 5 Jahre alt, 12 Jahre alt, war es die Nordsee, das Mittelmeer, vielleicht der Atlantik? Erinnern Sie sich noch an den Moment? Die Realität in unserem Land ist, bei vielen Kindern dauert es sehr lang, bis sie diese Erfahrung machen. Manche Eltern schuften sehr lang, das ganze Jahr über, teilweise auch in mehreren Jobs. Und am Ende reicht es vielleicht trotzdem in Anführungszeichen nur für die eine Woche im Sommer am Campingplatz um die Ecke am Badesee. Diesen Eltern gebührt trotzdem Respekt. Und doch wissen diese Kinder oft nicht, wie es sich anfühlt, den Meereswind auf der Haut zu spüren, den Sand zwischen den Zehen oder den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. So ein Erlebnis, das lässt sich nicht mit Zahlen oder Statistiken messen. Es ist nicht messbar und doch gewissermaßen unbezahlbar. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ich Ihnen das alles erzähle, weil ich glaube, dass eine Sache ganz gewiss messbar ist, nämlich mit wie viel Geld wir den Kinder- und Jugendplan des Bundes ausstatten. Mit dem Kinder- und Jugendplan werden Jugendzentren finanziert, Sozialarbeit und eben auch Familien- oder Ferienfreizeiten, oft auch ans Meer. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Stellen Sie sich vor, wir haben 200 Millionen Euro zur Verfügung. 100 Millionen davon fließen in das Personal, also Menschen, die in den Jugendzentren arbeiten oder in den Freizeiten. Die anderen 100 Millionen Euro für die Materialien im Jugendtreff, für die Ausflüge oder für die zusätzliche Stunde Aufmerksamkeit, wenn es zu Hause mal wieder schwierig ist, also für die eigentliche Arbeit. Und jetzt ist die Situation doch die folgende: Wenn die Löhne steigen, weil die Tarife sich entwickeln, was ja an sich eine gute Sache ist, dann kostet dieser Bereich hier mehr Geld und es bleibt weniger Geld übrig für die eigentliche Arbeit, für das, was wir mit dem Kinder- und Jugendplan eigentlich erreichen wollen. Und damit, meine Damen und Herren, machen wir jetzt Schluss. Wir als Große Koalition haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir die Mittel im Kinder- und Jugendplan zunächst um 10% aufstocken und danach dynamisieren. Das war uns als SPD eben auch ganz, 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 ganz wichtig, damit wir eben nicht sparen müssen an der eigentlichen Arbeit, sondern damit die finanziellen Zuwendungen auch mit den steigenden Personalkosten zunehmen. Mehr Geld für die eigentliche Arbeit, denn der Kinder- und Jugendplan ist nicht irgendein Fördertopf. Er ist ein Versprechen, nämlich ein Versprechen, dass Herkunft nicht über Zukunft entscheiden darf, meine Damen und Herren. Und wir haben noch viel mehr vor. Das alles aufzuzählen würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ich bin besonders stolz darauf, dass wir uns auf eine Reform des Elterngeldes verständigt haben. Wir wollen das Elterngeld besser machen, und zwar nicht nur, indem wir mehr Geld auszahlen, sondern auch, indem wir Anreize dafür setzen, dass sich mehr Väter an der Sorgearbeit beteiligen. Sorgearbeit, was heißt das? Zeit, die man für Haushalt, für Kindererziehung, fürs Wäschewaschen aufbringt. Und da verbringen Frauen im Durchschnittlich pro Tag immer noch 79 Minuten mehr Zeit mit als ihre männlichen Pendants. Und all diese Statistiken, und wir können uns auch noch mehr Statistiken anschauen im Bereich der Gleichstellungspolitik, zum Beispiel die Femizide oder zum Beispiel auch in Fragen der Lohnungleichheit. All diese Statistiken sind eben nicht gottgegebene Naturverhältnisse, die wir einfach anerkennen wollen, sondern sie sind Auftrag für uns, die Dinge besser zu machen. Daran wollen wir arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auf die kommenden 4 Jahre, wünsche Ihnen, Frau Ministerin, alles Gute, ein glückliches Händchen, uns als Koalition eine friedliche und freudige Zusammenarbeit, und der Opposition wünsche ich das richtige Gespür dafür, den Finger da in die Wunde zu legen, wo es eben auch sein muss. Ganz herzlichen Dank und auf eine gute Zusammenarbeit.
So, der nächste Redner in der Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Miss Barkhahn.
Rednerin.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor gut 6 Wochen haben wir in diesem Hohen Haus ein milliardenschweres Sondervermögen beschlossen für Verteidigung, für bröckelnde Brücken, für unsere Infrastruktur. Das schafft Ihren Kollegen, liebe Frau Ministerin Prien, ob Pistorius, Dobrindt oder Schnieder, enorme politische Gestaltungsräume. Aber wenn wir ehrlich sind, die Substanz, auf die unserem Land wirklich läuft, auf dem sie wirklich gebaut ist, ist mehr als nur Sicherheit und Infrastruktur. Sie liegt nicht im Stahl oder im Beton. Sie liegt in unseren Klassenzimmern, in unseren Kitas, in unseren Wohnzimmern. Sie liegt in der Hand Ihres Ministeriums, Frau Prien. Es geht um Kinder, es geht um Jugendliche, es geht um Familien, es geht um Lehrerinnen und Lehrer, es geht um Sozialarbeiterinnen, es geht um all die Engagierten, die sich täglich um unsere Demokratie kümmern und sie mit Leben füllen. Und diese Substanz, das ist die Grundlage unserer demokratischen Resilienz. Und damit sind Sie, liebe Frau Prien, nicht nur Bildungs- und Familienministerin, Sie sind auch Demokratieministerin. Und mit dieser Rolle kommt Verantwortung. Sie sind die politische Anwältin für all die Vereine, die Projekte und die NGOs, die jeden Tag gegen Antisemitismus kämpfen, jeden Tag sich einsetzen gegen den Rassismus und die sich jeden Tag einsetzen für die Demokratie und dafür werben. Und gleichzeitig sind gerade diese Engagierten zuletzt mit dem Eindruck bei der CDU von den Wochen, die wir diskutiert haben, vom Tisch gegangen, dass sie das Gefühl hatten, sie werden ins Visier genommen durch sie. Das ist schändlich, das ist gefährlich, und gleichzeitig sind gerade diese Engagierten jetzt die, die auf sie zählen, die darauf bauen, dass sie weiterhin Anwältin sind. Gleichzeitig ist Demokratieförderung nicht nur die Frage der politischen Bildung, sondern sie entscheidet sich in unserem Alltag, ob Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in diesen Staat haben, ob sie sich von ihm abwenden oder zuwenden, hat auch maßgeblich mit der Frage zu tun, funktioniert dieser Staat für mich? Und dieses Vertrauen entsteht nicht erst, wenn man auf dem Weg zur Arbeit über eine frisch sanierte Brücke fährt, sondern sie beginnt morgens, wenn Eltern sich fragen, Fällt der Unterricht heute schon wieder aus, wenn Sie Ihre Kinder wecken? Er beginnt mittags, wenn Kinder erleben, dass es für manche selbstverständlich ist, eine warme Mahlzeit zu haben und andere mit leerem Magen nach Hause gehen. Und es beginnt abends, wenn Eltern verzweifelt nach Betreuungsplätzen suchen und keinen finden. Und dann aber von dem Bundeskanzler hören, der sagt, jetzt muss man mal mehr arbeiten. Da bleibt die Frage, wer kümmert sich? Liebe Frau Kühn, das ist jetzt auch Ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass der Staat in diesem Bereich funktioniert, dass Bildung eben nicht davon abhängt, wo man herkommt, dass Familien nicht alleine gelassen werden, dass gesellschaftliche und soziale Infrastruktur genauso wichtig ist wie die Frage der militärischen und der wirtschaftlichen Infrastruktur. Sie waren und Sie sind das soziale Gewissen der Union. Jetzt tragen Sie Verantwortung.
Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen.
Letzter Satz. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Ministerium ganz ausdrücklich viel Erfolg für diese Arbeit. Dankeschön.
Die nächste Rednerin in der Runde ist für die Fraktion Die Linke, Katrin Gebel. Es ist ihre erste Rede.
Verehrte Frau Präsidentin, liebe Ministerin, verehrte Abgeordnete der demokratischen Parteien. Bei mir wird es leider nicht so nett. Aber gestern sagte der Kanzler ja noch, wir müssten ja mal an unsere Kinder und Enkelkinder denken. Und das ist ja auch völlig richtig. Aber da frage ich mich, warum bietet man denen im Koalitionsvertrag denn dann überhaupt nichts an? Jugendliche kommen bei Ihnen offenbar nur vor, wenn man sie bevormundet oder über irgendwelche Zwangsdienste fantasiert. Von Kinderrechten ins Grundgesetz fehlt. Jugendschutz wird auf Kontrolle verkürzt und die Kindergrundsicherung, ja, die ist einfach in der Schublade verschwunden. Dabei wissen wir, Familienarmut führt zu Altersarmut. Und für Familien wollten Sie ja eigentlich auch ganz viel machen, aber für welche überhaupt? Denn Regenbogenfamilien, die haben Sie ja offenbar vergessen. Auch für Familien, die arm sind oder für Alleinerziehende, haben Sie eigentlich nichts anzubieten. Und das möchte ich Ihnen an einem Beispiel ganz gerne erläutern, an meiner Mutter. Die ist vor 30 Jahren als Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen und hat sich in 3 Jobs wirklich kaputt geschuftet, um uns beide alleine durchzubringen. Die steht für Millionen von Frauen in diesem Land. Und was ist für sie der Dank? 1.300 Euro Rente, das ist Armut per Gesetz. Und da geht es ja auch direkt schon weiter. SeniorInnen bekommen von Ihnen ja generell nur warme Worte. Die realen Probleme werden ignoriert. Soziale Isolation, Pflegenotstand und Wohnungsnot, dafür haben Sie keine Lösung. Sie schicken SeniorInnen zum Flaschensammeln, aber wir wollen Sie in einen Ruhestand schicken, der diesen Namen auch verdient. Und eines will ich noch ansprechen. Jeden Tag wird in Deutschland ein Femizid begangen. Mehrmals täglich wird es versucht. Und statt strukturelle Ursachen dieser Gewalt anzugehen, wird ein Aktionsplan angekündigt. Hören Sie mal zu, dann lernen Sie vielleicht was. Dann wird ein Aktionsplan angekündigt, ohne Inhalt, ohne Zeitplan, ohne Mut. Auf die Nöte von Millionen reagieren Sie mit Unverbindlichkeit, und das ist verantwortungslos. Und offenbar sind für Sie auch noch nicht alle schützenswert. Migrantische Frauen, Geflüchtete, queere Menschen, die werden systematisch ausgeschlossen von diesem Schutz. Kein Bekenntnis zum eheunabhängigen Aufenthaltsrecht. Über die Aufhebung der Wohnsitzauflage, da wird nur laut nachgedacht. Und queeren Menschen wird einfach grundsätzlich misstraut. Da zeigt sich, Sie verwalten das Patriarchat nur, aber wir wollen es abschaffen. Und dafür haben wir auch die mutigen Antworten. Ein Paritätsgesetz zum Beispiel, die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, Elterngeld auf 420 Euro anheben, eine Familienstartzeit für frische Eltern, eine gebührenfreie Ganztagsbetreuung, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten, Rückkehrrecht auf Vollzeit und die Streichung von 218 und. Und meine Damen und Herren von der Koalition, Sie dürfen sich da auch was klauen. Die SPD, die macht das schon ganz lange und die fahren damit ganz gut. Und ich verspreche, ich verrate es auch keinem. Vielen Dank.
Ja. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab heute eine Verständigung, was die Anrede hier im Plenum angeht. Im Ältestenrat, das wird den Fraktionen dann noch vollständig mitgeteilt, das sinngemäß heißt, wir begrüßen hier den Präsidenten, die Präsidentin, wir begrüßen die Kolleginnen und Kollegen, dann gegebenenfalls noch die Bürgerinnen und Bürger und das war's. Und darauf haben wir uns heute auch verständigt. Also das ist jetzt dann, glaube ich, klar zum Ausdruck gekommen. Naja, das ist ja auch Ihr Wunsch gewesen, dass wir uns darauf verständigt haben, Herr Kollege. Das ist ja auch in Ihrem Sinne sozusagen unter anderem gewesen. Ich sage das jetzt hier einmal, damit es da nicht querbeet heute noch Beschwerden gibt. Und dann soll das bitte in die Fraktionen hinein kommuniziert werden. So, dann kommen wir zur nächsten Rednerin in diesem Tagesordnungspunkt. Anne König für die Unionsfraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zum Besseren zu verändern. Dieser Satz von Nelson Mandela passt gerade in Zeiten, in denen uns Polarisierung, gesellschaftliche Spaltung und Unsicherheit begegnen. Demokratie, Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit lebt von der Bildung seiner Bürger, besonders in einem Land, in dem Wissen der wichtigste Rohstoff ist. Die Saat hierfür wird in unseren Familien, in unseren Kitas und in unseren Schulen gesät. Wer über Bildung spricht, darf hierbei deshalb das Unbezahlbare nie ausblenden, nämlich das, was Väter und Mütter tagtäglich leisten. Unser Grundgesetz erkennt diese Leistung schon seit 75 Jahren an. Artikel 6 verpflichtet den Staat, Ehe und Familie besonders zu schützen. Nicht, weil sie einem verklärten Idealbild entsprechen, sondern weil sie reale Verantwortung schultern Tag für Tag. Als Koalition der Mitte aus CDU, CSU und SPD nehmen wir diesen Verfassungsauftrag für alle Generationen ernst und wir haben viel vor. Wir wollen die bewährten niedrigschwelligen frühen Hilfen für Familien ab der Schwangerschaft stärken. Für uns gilt, Kinder und Jugendliche müssen sich auch online sicher bewegen können. Deshalb werden wir Plattformbetreiber gesetzlich verpflichten, den Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum wirksam umzusetzen. Wir werden die frühkindliche Bildung massiv stärken. Durch die Zusammenlegung von Bildung, Familie und Jugend in einem Ressort wird eine Bildungskette aus einem Guss von der frühkindlichen Bildung über die berufliche bis hin zum lebenslangen Lernen ermöglicht. Wir investieren in Krippen, Kitas und Schulen und ersetzen das Gute-Kita-Gesetz durch ein neues Qualitätsentwicklungsgesetz. Nach dem Aus für das Bundesprogramm Sprachkitas durch die Ampel bauen wir zentrale Strukturen wieder auf. Mit den Ländern schaffen wir ein Gesamtkonzept, flächendeckende Diagnostik bei Vierjährigen und verbindliche Förderung bei Bedarf. Wir treiben den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder mit den Ländern und Kommunen voran. Der Rechtsanspruch gilt ab dem Schuljahr 26/27, beginnend mit der ersten Klasse. Als erste Maßnahme verlängern wir die Fristen im Investitionsprogramm Ganztagsausbau, um Planungssicherheit zu schaffen. Wir wollen für Mütter und Väter das Elterngeld weiterentwickeln. Dabei werden wir insbesondere auch die Selbstständigen in den Blick nehmen. Zudem wollen wir Selbstständige auch während der Schwangerschaft besser unterstützen. Und wir werden ungewollt kinderlose Paare stärker in den Blick nehmen und die Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit ausbauen. Die Kürzung der Ampel nehmen wir zurück. Wir sorgen dafür, dass bei der Seniorenpolitik die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen gestärkt und Altersdiskriminierung wirksam entgegengewirkt wird. Die Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung werden wir endlich umsetzen und mit wirksamen Maßnahmen die zunehmende Einsamkeit in allen Altersstufen bekämpfen. Und wir werden die Freiwilligendienste als wichtigste und unverzichtbare Form des Engagements für unsere Gesellschaft stärken und ausbauen. Und wir machen künftig eine Frauenpolitik, die konkret wirkt, mit besserem Schutz vor Gewalt, verstärkter Prävention und härterem Vorgehen gegen die Täter. Gleichzeitig stärken wir gezielt die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Bereichen. Sehr geehrte Frau Ministerin Prien, dass mit Ihnen nun jemand Verantwortung trägt, der bereits über viele Jahre hinweg das Profil der Bildungspolitik in Deutschland weit über die Landesgrenzen hinaus maßgeblich mitgeprägt hat, ist ein Gewinn für uns alle. Liebe Frau Ministerin, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, Familie und Bildung politisch klug und menschlich wirksam zu gestalten. Für einen Bildungsaufbruch in Deutschland, der alle mitnimmt und der dem Schutzauftrag aus Artikel 6 Grundgesetz auch wirklich gerecht wird. Vielen Dank.
Nächste Rednerin in der Debatte ist für die AfD-Fraktion Kerstin Schikotta. Es ist ihre erste Rede.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, Frau Ministerin Prien. Bei der Ernennung der CDU-Linksaußen Karin Prien zur Ministerin haben bei linken NGOs wahrscheinlich die Sektkorten geklallt. Ihre Ernennung ist eines von vielen Zeichen, dass die CDU vor der linken Agenda kapituliert hat. Ministerin Prien ist der direkte Brückenkopf der CDU in die linksextreme Szene. Ein Fiasko für unsere Demokratie, für unsere Familien. Die Ministerin paktiert mit linken Vorfeldorganisationen, redet der gewaltbereiten Antifa das Wort. Ihre fachliche Bilanz als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein kann man allerdings nur als desaströs bezeichnen. In ihrer Amtszeit erhöhte sich die Zahl der Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen haben, um 20%. Der Unterrichtsausfall erhöhte sich um 10%. Im Bildungsmonitor 2024 belegte Schleswig-Holstein dank Frau Prien einen Abstiegsplatz. Man darf also mit Fug und Recht sagen, die Hoffnung auf bessere Bildung und Unterstützung von Familien haben sich mit ihrer Ernennung zerschlagen. Denn es zeigt, sie haben sich hochgescheitert. Ihre einzige Qualifikation, sie sitzen wegen der frauenfeindlichen Frauenquote hier und weil sie sich mit dem Genossen Günther in einem Wettkampf befinden, wer denn nun der Linkere von ihnen beiden ist. Unter dem CDU-geführten Familienministerium werden grüne Träume wahr. Frau Prien möchte das Ministerium zu einem Gesellschaftsministerium umwandeln, in dem Familien keine Rolle mehr spielen. Aber wir als AfD werden das nicht zulassen. Sogenannte Demokratiebildung, die oft Oppositionsbekämpfung ist, soll üppig gefördert werden, und das schon in Kindergärten. Sie, Frau Prien, wollen Familien politisch bevormunden und die Meinungsfreiheit noch weiter einschränken. Aber Deutschland braucht keine Meldestellen, keine Sprechverbote, keine Gedankenpolizei und schon gar nicht in Kindergärten. Deshalb begreifen immer mehr Menschen, für Bürgerrechte und Meinungsfreiheit steht nur noch die AfD. Selbst die Wahrheit, nämlich dass es nur zwei Geschlechter gibt, gilt inzwischen als Hass und Hetze. Wer aber in einer Gesellschaft biologische Wahrheiten durch wirre Ideologien ersetzt, der ist der Diktatur geistig näher als der Demokratie. Und ich sage hier klar und deutlich für alle jungen Menschen und Kinder im Land, es gibt nur zwei Geschlechter. So möchte ich Ihnen, Frau Prien, mit Worten aus unserer Heimat Schleswig-Holstein sagen, was Sie den Menschen ideologisch aufzwingen wollen, ist schlicht dumm Tüch. Nur die AfD-Fraktion im Bundestag macht Politik für die Familie aus Vater, Mutter und Kindern. Das ist unsere Pflicht, unsere Leidenschaft, unser Versprechen in die Zukunft und an Deutschland. Vielen Dank.
Nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion der SPD Jasmina Hostert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, eins muss man hier klarstellen. Wir Demokratinnen und Demokraten machen Politik für Familien. Und Familien sind für uns Orte, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, wo Liebe herrscht, unabhängig, ob das Mutter und Vater sind oder ob das gleichgeschlechtliche Paare sind. Dort, wo Liebe ist, das ist für uns Familienpolitik. Auf die ersten 10 Lebensjahre kommt es besonders an, auf die Kita- und Grundschulzeit. Und hier werden die wichtigen Weichen für das ganze Leben gestellt, für Erfolg, gesellschaftliche Teilhabe und individuelle Chancen. Viele Talente und Potenziale von Kindern bleiben aber unentdeckt oder werden nicht genügend gefördert. Denn in unserem Land ist es leider nach wie vor so, dass der Bildungsweg von Kindern nach wie vor von der Herkunft oder der Dicke des Geldbeutels der Eltern abhängt. Und das können wir nicht hinnehmen. Deshalb muss es unser aller Herzensanliegen sein, dass jedes Kind, egal wo es herkommt, egal wie viel die Eltern verdienen, die gleichen Bildungschancen erhält. Und das ist und bleibt ein Kernanliegen der Sozialdemokratie. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, auf Ganztagsbetreuung, mit Milliardeninvestitionen in unsere Kitas und Ganztagsschulen, mit dem Gute-Kita-Gesetz und Kita-Qualitätsgesetz haben wir Strukturen geschaffen, die zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. Diese Maßnahmen haben unsere Kitas zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Gesellschaft gemacht und den Ganztagsausbau massiv gefördert. Die Nachfrage bei den Eltern wächst, der Ausbau schreitet voran, und das ist gut so. Aber der Bedarf ist enorm. Nicht alle Kinder bekommen einen Kita-Platz. Und als Mutter von 2 Kindern, eines davon geht in die Kita, weiß ich, wie angespannt die Situation in den Kitas und bei den Familien ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit den versprochenen Investitionen jetzt Gas geben in den Neubau, den Ausbau und in die Modernisierung von Kitas und Schulen, aber auch in die Gewinnung von Erzieherinnen und Erziehern. Denn wir wissen, verlässliche Kitas und Schulen sichern die Zukunft eines jeden Kindes, aber sie sind auch unerlässlich, damit Eltern arbeiten können. Und gerade Frauen sind auf gute Kitas und Schulen angewiesen, damit sie ihre beruflichen Ziele verfolgen können. Und Frauen wollen arbeiten, und wir brauchen sie auf dem Arbeitsmarkt. Und um das zu ermöglichen, das muss auch unser Kernanliegen unserer Koalition sein. 2 Punkte möchte ich noch hervorheben. Wir werden das bereits in der letzten Legislaturperiode eingeführte Startchancenprogramm in Schulen verfestigen und auch auf Kitas ausweiten. Das bedeutet, wir investieren noch stärker dort, wo der Bedarf am größten ist, indem wir Kinder bei den Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen unterstützen. Und wir führen wieder das Bundesprogramm der Sprachkitas ein. Es war ein großer Erfolg, und es ist gut, dass wir es fest im Koalitionsvertrag verankert haben. Und als jemand, der selbst mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen ist, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, weiß ich, dass Sprache das Fundament und die Grundlage für alles, wirklich für alles ist. Und deswegen sind die Sprachkitas auch so enorm wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem beschlossenen Sondervermögen können wir kraftvoll investieren für unsere Kinder und für die Zukunft des Landes. Und vergessen wir nicht, was wir heute investieren, ist das, was morgen zählt. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit in der Koalition. Legen wir los.
Nächste Rednerin in der Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Anja Reinalter.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin! Für Sie und für die Bildung beginnt ein neues Kapitel. Die Bildung kommt in ein neues Ministerium. Die Idee, die gesamte Bildungskette unter einem Dach zu haben, die ist grundsätzlich gut. Das entspricht auch unserem grünen Bildungsverständnis und den Empfehlungen der Bildungsforschung. Aber weshalb haben Sie es dann nicht konsequent umgesetzt? Denn inkonsequent ist die Trennung von Bildung und Forschung. Gute Bildung braucht Forschung und gute Forschung braucht Bildung. Und genauso inkonsequent ist leider die Trennung zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Da kann man schon fragen, wie ernst meinen Sie es mit der Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung? Lag der Fokus wirklich auf der gesamten Bildungskette oder gab es vielleicht andere Prioritäten? Das wäre fatal, denn Bildung muss erste Priorität haben. Und genau dafür kämpfen wir Grüne leidenschaftlich auf allen Ebenen. In der letzten Legislatur haben wir Verantwortung übernommen und gemeinsam mit den Ländern zentrale Weichen gestellt. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz, dem Startchancenprogramm und auch dem Digitalpakt 2.0 hat Cem Özdemir zusammen mit Ihnen unterschriftsreich vorbereitet. Und wir Grüne haben sichergestellt, dass mit dem Sondervermögen genug Geld da ist und erwarten deshalb ganz klar zusätzliche Investitionen in Bildung und nicht nur in Beton. Ich komme aus Baden-Württemberg. Sie wissen, wir können alles außer Hochdeutsch. Und gerade in Richtung des echten Nordens sage ich, moin, Frau Ministerin, wir sind bereit für konstruktive Oppositionsarbeit und eine echte Bildungsoffensive für unser Land. Cem hat's vorgemacht. Also nicht lang schnacken, einfach machen. Vielen Dank.
So, abschließender Redner zu diesem Punkt ist Gerion Bollmann aus der AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Prien, neue Besen kehren gut. Sie kennen den Spruch. Wir beide sind ja aus Schleswig-Holstein. Da heißt es, neue Besen kehrt gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und den Mut, den Schutt aufzuräumen, den Ihre grüne Vorgängerin Ihnen hinterlassen hat. Wer einen Sumpf trockenlegen will, darf bekanntlich die Frösche nicht fragen. Damit bin ich schon beim Thema, nämlich dem sogenannten NGO-Komplex. Die vergangene Ampelregierung unterstützte gerade einmal 12 Tage vor dem letzten Wahlsonntag eine Großkundgebung gegen die damaligen Oppositionsparteien Union, AfD und FDP, wie man bei NIOS nachlesen konnte. In Suhl wurde nämlich eine Demonstration gegen diese drei Parteien durch ein von der Bundesregierung finanziertes Bündnis angemeldet. Der Flyer dieses Bündnisses für Demokratie und Toleranz sorgte für Aufsehen, denn darauf war das Bundesfamilienministerium als offizieller Partner gelistet. Und das auch noch völlig zu Recht, denn von diesem wurde das Bündnis bezahlt. Als das bekannt wurde, beeilte sich das Ministerium, seine Geldempfänger zu belehren. Mit öffentlichen Mitteln dürften, Achtung, keine Maßnahmen gefördert werden, die zielgerichtet für eine politische Partei werben oder zielgerichtet gegen eine politische Partei Einfluss nehmen. Aber die ertappten Frösche haben einfach fröhlich weitergequakt. Erst letztes Wochenende wurde bundesweit zur Demonstration gegen uns aufgerufen. Das kann man auch gern, allerdings verbietet sich das für staatlich geförderte NGOs. Und was sehen wir? Das hinter den Demonstrationen stehende Bündnis Zusammen gegen Rechts nennt sich bundesweites Netzwerk gegen AfD. Im Impressum steht der Verein Kompakt e.V., der wiederum Hauptgesellschafter der HateAid ist, die seit ihrer Gründung aus ihrem Haus 4,7 Millionen Euro Steuergeld erhalten hat. Zur Kampagne gehörten außerdem weitere Organisationen, die zusammen weit mehr als 4 Millionen Euro Steuergeld kassiert haben. Die Bürger, Frau Ministerin, erwarten, dass unser Staat sich politisch strikt neutral und rechtskonform verhält. Die Vorgängerin in ihrem Amt scheint vergessen zu haben, dass die vollziehende Gewalt nach Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz an Gesetz und Recht gebunden ist. Ich wünsche Ihnen Erfolg dabei, diesen Grundsatz in Ihrem Hause wiederzubeleben. Frau Ministerin, seien Sie kein Frosch. Just do that. Oder damit hier alle auch mitkommen, just do it. Vielen Dank.
Zu diesem Themenbereich liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen nun zum nächsten Bereich. Da bitte ich jetzt zügig, die Plätze zu tauschen.